Trill. Deep left field.
Kevin, wie gefällt es dir, jetzt gerade in die Kamera zu gucken?
Sehr, sehr wie immer.
Wie immer?
Kann sogar, ich kann sogar Komplimente verteilen noch.
Welche Komplimente kannst du denn verteilen?
Ja, herzlichen Glückwunsch zur NLCS. Zur Teilnahme an der NLCS.
Ja, Teilnahme. NLCS ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch gegriffen erstmal, aber nimm die Hörer doch mal mit. Was siehst du denn gerade, wenn du in die Kamera guckst?
Einen wunderschönen Dodgers-Pullover. An deinem durchtrainierten Körper.
Ja, extra vorher noch ins Gym gegangen, damit ich den Pulli anziehen kann. Gerade reingebuttert letzten Endes den Hoodie. Aber du siehst einen Dodgers-Pulli, du siehst einen freudigen Niklas. Und ich habe ehrlicherweise letzte Woche, wir haben zwischendurch mal ein paar Nachrichten ausgetauscht im Verlauf der Serie. Ich war nicht ganz so euphorisch, glaube ich, ne?
Ja, du warst ja Mr. Understatement. Was mich auch ein bisschen zum Weißglut getrieben hat, ne?
Aber ich hatte ja durchaus wohl Gründe geliefert, warum ich ein bisschen Understatement betrieben hatte. Auch wenn letzten Endes meine ausgemachte Achillesferse letzten Endes für die Dodgers die Serie geholt hat, weil ich war sehr pessimistisch, was das Pitching der Dodgers in den letzten Spielen eigentlich antraf. Und es kam dann glücklicherweise genau andersherum.
Ja.
Das was heißt, soll ich diese jetzt sagen? Diese Folge wird mir besonders Spaß machen und wenn wir jetzt noch Lukas dabei hätten, dann wäre das, glaube ich, zwei Gefrustete hier in dieser Runde und einer, der sehr, sehr euphorisch hier gewesen wäre. Deswegen ist zumindest die Quote 50-50 jetzt hier gerade. Hast du es denn schon verdauen können, das aus deiner Padres?
Ach, ja, klar, so schnell lasse ich mir die Laune nicht verderben. Alles gut, die Padres sind selber schuld an der Stelle. Ich weiß nicht, wir sprechen wahrscheinlich später noch kurz, in Anführungsstrichen, über die Serie. Aber ich finde, und das hast du ja auch gesagt, dass sie innerhalb der Serie auch den Deckel hätten drauf machen können. Haben sie nicht. Und dann verliert man halt gegen so ein Team wie die Dodgers.
Wir werden definitiv noch über diese Serie sprechen. Deswegen sei jetzt erstmal der erste Seitenhieb schon mal entschuldigt. Aber später dann noch ein paar mehr Seitenhiebe. Also darfst du dich auch was gefreut machen, Kevin.
Ja, gerne. Da freue ich mich schon.
Sehr, sehr schön. Ja, letzte Woche hattet ihr denn zu zweit das Vergnügen, das mal wieder ohne Intro, also dein Praktikum wird nochmal wieder erstmal um eine Runde wieder verlängert, bis es irgendwann mal klappt, aber da sind wir dran, dass du das auf jeden Fall irgendwann eingespielt bekommen kannst.
Ja, man braucht, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, man braucht ja noch Ziele, ne?
Ja, das Warum? Ist so definitiv. Definitiv, sehr, sehr schön. Aber ja, ich habe mir dann eure Folge im Flugzeug anhören können. War auch mal ganz interessant.
Du bist letzte Woche ja fremdgegangen quasi, ne? Beziehungsweise am Wochenende.
Ich bin fremdgegangen. Ich bin dem amerikanischen Sport aber treu geblieben, aber habe den runden Baseball in ein Ei gewechselt zur Richtung NFL für die London Games. Zweite Mal London dieses Jahr. Zwei von drei.
Und wie war's?
London ist ja immer eine Reise wert und London Games war jetzt, lass mich lügen, 10. Spiel, was ich mir angeguckt habe, 11. Spiel angeschaut habe. Leider relativ eindeutiges Spiel gewesen, Jacksonville gegen Chicago. Aber an sich, London macht Spaß, coole Zeit gehabt, NFL live wieder gesehen, von daher. Lohnte sich auf jeden Fall.
Wann macht London mehr Spaß, wenn die MLB zu Gast ist oder die NFL?
Einfache Antwort tatsächlich, wenn die MLB zu Gast ist. Und das nicht nur aus sportlicher Sicht gesehen, sondern auch aus Unterhaltungssicht.
Ja, ich habe das ja schon mal so ein bisschen angeteasert bei unserer London-Special-Folge, dass das, was ich auf dem Papier gelesen habe, viel mehr Programm scheint als das, was die NFL da anbietet, oder? Täusche ich mich da?
Aktuell zu 1000% würde ich das tatsächlich unterschreiben. Also, aber ich habe auch die letzten Jahre gemerkt, wie die NFL das so ein bisschen weiter runtergeschraubt hatte. MLB war ja jetzt die letzten zwei Jahre wirklich sehr, sehr extrem mit am Trafalgar Square, dann alles abgesperrt, riesige Partyzone eingerichtet, Mitmachaktion auch rund ums Stadion ganz, ganz viel gemacht. Also wirklich, so wie man sich, glaube ich, auch als Fan wünscht, unterhalten zu werden. Und die NFL hat das ganz früh, als ich das erste Mal da gewesen bin, hatte die tatsächlich zwischen Oxford Circus und Piccadilly Circus. Das sind irgendwie so anderthalb Kilometer mitten in der Stadt. Auch komplett abgesperrt mit Mitmachaktionen. Cheerleader waren dann da. Interviews wurden gegeben, also da war auch richtig Programm wurde dort geboten und dann auch vorm Spiel richtig Programm geboten, auch mit Mitmachaktionen, aber das ist mittlerweile arg eingeschränkt worden und ehrlich gesagt, am Samstag, vom Tag vorm Spiel, hat man nicht wirklich mitbekommen, dass am nächsten Tag ein NFL-Spiel stattfindet. Also es war wirklich sehr, sehr wenig los gewesen in der Stadt und da war jetzt die letzten 2 Jahre in London mit der MLB bedeutend mehr Action angesagt.
Umso trauriger, dass die MLB es nicht als notwendig empfindet, uns im nächsten Jahr hier in Europa zu besuchen, oder?
Das ist unglaublich einfach. Also man hat hier einen Markt mittlerweile oder versucht ihn zu erschließen, hat ihn 2019 müsste es gewesen sein, mit Boston Red Sox gegen New York Yankees hier erstmalig das Spiel in London ausgetragen, wollte es 2020 fortsetzen, ging nicht wegen Corona, ist dann mit 3 Jahren Verzögerung 2023 wieder zurückgekommen. Auch das ja 2 Jahre später, als die NFL wieder in London aktiv gewesen ist. Hatte dann 2024 im Vergleich zu 2023 nochmal enormen Schritt nach vorne gemacht, was, wie ich finde, einfach auch mit der Zuschaueranzahl und auch mit der Aufmerksamkeit medial, auch vielleicht natürlich durch den WBC dann auch nochmal vielleicht bedingt gewesen. Um dann jetzt 2025 wieder einen Schritt zurückzugehen und die ganzen neutralen Fans, so nenne ich sie jetzt mal, die vielleicht 2024 das erste Mal mit Baseball oder auch 23 Berührungspunkte hatten, ja wieder vielleicht den einen oder anderen nochmal wieder zu verlieren. Und das, obwohl sämtliche Infrastruktur ja in London geparkt ist. Also das ganze Feld, das ganze Equipment, was, sag ich mal, für den Aufbau gebraucht wird, steht im London Stadium bereit und wartet eigentlich nur darauf, dass 2 Teams letzten Endes eingeflogen bekommen und Umpires. Und die Fans das Stadion pilgern und unerklärlich.
Ich kann es auch nicht verstehen. Ich finde es natürlich für mich persönlich noch doppelt ärgerlich. Absolut. Weil ich dieses Jahr mit dem Kreuzbandriss passen musste und die Hoffnungen für nächstes Jahr leider zerschlagen wurden. Darum müssen wir auf 26 hoffen in Europa.
Ja, definitiv. Und das ja letzten Endes eigentlich ja wirklich nur, weil Paris es leider nicht hinbekommen hat, irgendeinen Promoter zu finden. Ansonsten wäre ja zumindest nicht in London das Spiel gewesen, aber dafür in Paris das Spiel gewesen. Ich meine, Paris ist auch eine schöne Stadt. Da wäre ein Ausflug sicherlich auch möglich gewesen. Und ich denke, für viele Männer wäre es nochmal ein bisschen einfacher geworden, die Freundin oder die Frau eventuell nach Paris zu locken als nach London. Die Stadt der Liebe lässt grüßen. Von daher wäre das, denke ich, auch spannend gewesen.
Ein romantischer Wochenendtrip nach Paris. Und zufälligerweise spielt auch die MLB.
Ach, Zufälle gibt's manchmal, ne? Und ja. Welches Spiel hätte es werden können in Paris? Was wurde gemunkelt? Weißt du?
Ich meine Dodgers gegen Yankees, oder?
Und das wäre jetzt die Überleitung nämlich wieder zur Postseason, weil Dodgers Yankees wäre eine mögliche Partie für die World Series.
Also ein besseres Duell kann man sich kaum vorstellen, ne? Also dass Europa oder Paris sich das entgehen lässt.
Sehr, sehr schade, definitiv. Aber ja, 2025 kein Spiel in Europa. Das heißt, da müssen wir wohl rüberfliegen und uns da das ein oder andere Spiel angucken. Ist ja auch nicht so verkehrt.
Ja, dann kann man mal richtige Ballpark-Atmosphäre schnuppern.
So sieht es nämlich aus. Und Ballpark-Atmosphäre gibt es gerade aktuell in der Postseason zuhauf. Die Stimmung in der Postseason ist nochmal wieder eine andere. Absolut.
Also gefühlt wachen die Baseball-Fans erst richtig auf, wenn der Oktober anfängt, oder?
Da ist Party angesagt in den Ballparks. Das ist schon echt extrem.
Also da habe ich auch, also so in den Peak-Ballparks, ne? Jetzt mal vielleicht ein Hot-Take von mir. In den Peak-Ballparks in der MLB ist in der Postseason eine bessere Stimmung als in der NFL, oder?
Das ist ein Hot Take. Kommt ja natürlich darauf an, mit welchen
mit welchen
NFL-Stadien das vergleichst. Wenn du jetzt NFL-Stadien der Chiefs nimmst, wer ist noch bekannt für sehr, sehr laut zu sein?
Lambo.
Ja, musst du natürlich sagen, als Packers-Fan definitiv. Ich als Chargers-Fan kann jetzt nicht viel sagen zur Stimmung im Stadion bei den Chargers.
Da muss ich war schon im Lambo. Es ist definitiv laut, auch in der Regular Season. Also.
Ja, aber ich glaube, also und Eagles, klar, natürlich Eagles auch. Aber ich denke, wie gesagt, wenn Phillies Oktober-Baseball zeigen und erfolgreichen Oktober-Baseball zeigen, den kleinen Seitenhieb an Lukas jetzt einmal, dann ist da auch durchaus Stimmung, aber kann natürlich auch ganz, ganz schnell dort in die andere Richtung wieder ausschlagen. Aber ich gebe dir recht, also aktuell in gerade so in Philadelphia, in New York, in San Diego, in Los Angeles, bei den Yankees ist eine super Stimmung, gar keine Frage. Und auch bei den Guardians finde ich es auch immer eine gute Stimmung, beziehungsweise bei den Guardians. Wenn du dir manchmal die Condensed Games anguckst, der Moderator der Guardians, der ist aber auch Guardians-Fan durch und durch, oder?
Ja, es muss doch auch so sein. Ich finde sowieso
aber
den...
der schreit so extrem. Also es ist ja cool, definitiv. Aber das ist schon manchmal ein bisschen schon drüber.
Die Option finde ich sowieso cool bei MLB TV, dass in der Regular Season dieser Broadcast immer, also dass man diesen regionalen Broadcast hat.
Ja.
Den hat man ja zum Beispiel bei der NFL nicht, weil das ja immer fast nationwide übertragen wird, je nachdem. Und da merkt man jetzt schon einen Unterschied, wenn Fox beispielsweise die Postseason überträgt, wenn man sich vorher von den Teams einen Broadcast mit den entsprechenden Teamkommentatoren angeguckt hat, merkt man schon einen kleinen, aber feinen Unterschied.
Absolut, definitiv. Aber weißt du, wer sich jetzt auch ein Baseballspiel live angeschaut hat? Und das ist doch wieder perfekt für dich jetzt zu antworten, oder?
Taylor Swift.
Taylor Swift und Travis Kelce haben sich zusammen ein Baseballspiel der New York Yankees angeschaut.
Sie waren aber tatsächlich da für die Cleveland Guardians, ne? Travis Kelce ist passionierter Guardian.
Hatte er nicht auch mal den First Pitch letztes Jahr am Opening Day, den er voll vermasselt hatte?
Ich glaube schon, ja.
Ja, da gibt's, ich versuche das Video nochmal herauszukramen, aber ich glaube, es war gefühlt mehr so ein Spike gewesen, statt tatsächlich ein Wurf überhaupt zum Catch oder Richtung Catcher. Das war durchgefallen. Ich glaube sogar, dass Patrick Mahomes sich da sogar ein bisschen drüber lustig gemacht hatte. Patrick Mahomes hatte sich übrigens das Auftaktspiel, oder nicht das Auftaktspiel, der hatte das Spiel gegen...
Kansas, oder?
Gegen die Kansas City Royals hat er sich angeschaut, richtig, genau.
Ist er nicht auch Owner?
Nicht gegen die Kansas City Royals. Ja, genau. Er hatte sich das Spiel der Kansas City Royals gegen die New York Yankees angeguckt. Ja. Das ist richtig, genau. Stimmt, er ist ja mit Eigentümer.
Ja.
Sein Dad hatte ja auch bei den Royals gespielt.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er auch in der MLB gepickt wurde. Heute schweifen wir aber auch ab, ne? Soll ich einfach nochmal so ein Side-Fact raushauen? Ich meine, Taylor Swift hat auch schon mal in der World Series performt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, in welcher.
Das weiß ich.
Ehrlich? Tatsächlich. Oh, Swifty.
Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher zu 99%, dass wir dieses Video schon mal auf Instagram geteilt haben. Das werde ich leicht herausfinden können, tatsächlich. Und dann auch nochmal wieder reposten können.
Oh, perfekt.
So, jetzt hatten wir NFL, jetzt hatten wir Taylor Swift. Über Baseball wollen wir, glaube ich, auch noch sprechen, oder?
Ja, die erste Viertelstunde haben wir gut rumbekommen. Also wer jetzt noch dabei ist, der wartet.
Der definitiv, absolut. Deswegen, ich glaube, wir sollten mal so langsam oder sicher Richtung Postseason, MLB Postseason gehen und mal gucken, was seit letzter Woche passiert ist, seitdem ihr über die Divisional Series gesprochen habt. Und da hattet ihr, glaube ich, so die ersten 2-3 Spiele sind da schon absolviert worden. Ich glaube, da sind wir ungefähr hängen geblieben, richtig?
Ja, genau, quasi in der Mitte der Divisional Round.
Würde ich mal sagen, steigen wir da einfach mal direkt wieder ein und sind direkt mal bei der American League Divisional Series, wo dann die Detroit Tigers gegen die Guardians ja gespielt haben und ist es eine Cinderella-Story der Detroit Tigers?
Ja, die Diskussion, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt schweife ich wieder ab, kaum sind wir in der Postseason, die Diskussion hatten wir auch auf unserem Discord-Server. Ja. Hast du das mitbekommen?
Das habe ich mitbekommen. Für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, kommt auf unser Discord-Server. Den Link dazu findet ihr bei uns in unserer Instagram-Bio.
Ja, da kann man sich austauschen mit anderen Baseball-Verrückten. Und da haben wir genau darüber gesprochen. Cinderella-Story der Detroit Tigers, ja, nein. Für die meisten war es mehr eine Cinderella-Story als bei den New York Mets, die wir ja eher so auf dem Schirm hatten. Und für mich absolut, Tigers, glaube ich, Payroll auf Platz 26 oder so, haben ein sehr junges Roster. Und mit denen, was hatten die für eine Playoff-Chance im August? 0,2%?
Ja.
Irgendwie sowas?
0,2, ja.
Ja, also absolut Cinderella. Mehr Märchen geht da nicht für mich. Aber das Märchen hat jetzt nun mal ein Ende gefunden. Kein Happy End. Ich weiß nicht, ob du uns da nochmal mitnehmen willst in Spiel 5. Ich habe es mir zum Teil auch angeguckt.
Ich nehme euch gerne nochmal mit, was da passiert ist. Also vielleicht die ersten drei Spiele nochmal eben. Die sind alle zu Null ausgegangen, auch sehr, sehr kurios. Erstes Spiel haben die Guardians mit 7-0 gewonnen, zweites Spiel die Tigers mit 3-0 und das dritte Spiel haben ebenfalls die Tigers wieder gewonnen mit 3-0. Spiel 4, 5-4 für die Guardians. Das war ein ganz, ganz knappes Spiel und die Guardians können sich da ganz besonders bedanken an David Trier von den Guardians. Der kam nämlich als Pinch-Hitter im 7. Inning bei 2 Outs aufs Feld und hat dann direkt den Rückstand von 2-3 mit seinem 2-Run-Home-Run gedreht zum 4-3. Und im 9. Inning war dann eben dieser David Fry auch noch derjenige, der den Bunt gelegt hatte und Ruggiero zum 5-3 gescored hat. Und er hat, wie gesagt, 5-4, Spiel 4 gewonnen. Und somit hatten wir dann das entscheidende 5. Spiel, was dann die Guardians mit 7-3 sehr, sehr, oder was heißt sehr, sehr deutlich, aber deutlich gewonnen haben. Und ja, bedeutend war da eigentlich das 5. Inning, denn dort haben die Guardians durch Lane Thomas mit seinem Grand Slam insgesamt 5 Runs produzieren können. Und ja, jetzt vielleicht nochmal eine schöne Story für die Detroit Tigers, auch wenn sie natürlich ausgeschieden sind. Aber Tarik Skubal ist wahrscheinlich der einzige Pitcher, der 5 Runs im 5. Inning zulassen darf und dann trotzdem noch weiter auf den Mount kommt, aber auch noch weiter produziert hatte. Also Tarik Skubal, Cy Young?
Für mich eindeutig.
Absolut, oder? Also darf eigentlich kein Weg dran vorbeigehen.
Für mich auch, ich glaube, league-übergreifend, ich muss mal kurz in mich gehen, für mich der beste Pitcher der MLB, Tarik Skubal.
Ich bin gerade noch überlegen, aber ich würde mitgehen, ja.
Vor allem hat er auch in der Postseason, jetzt unabhängig jetzt von dem 5. Inning, in der Postseason für mich mit Debüt etc. hat er einfach abgeliefert und hat gezeigt, wie wichtig er für dieses Team ist und für dieses ganze, für das ganze Pitching der Tigers. Und darum finde ich absolut für mich Number One Pitcher MLB.
Absolut. Gehe ich tatsächlich mit, aber ja, Guardians haben damit dann diese Feelgood bzw. die Cinderella-Story der Tigers, die es ja aus dem Nichts dann in die Playoffs geschafft haben, mit einem Sweep gegen, oder dann auch noch die Tigers mit einem Sweep gegen die Astros, auch noch ja weiter so ein bisschen geschockt haben, hat ja auch dann die wenigsten, ich glaube, ich habe es getippt, ne?
Ja, ich habe dir du hast unsere Folge doch gehört. Ich habe ja, doch die Credits hast du auch von mir bekommen.
Ich wollte es nochmal wieder ein bisschen auffrischen.
Ach, war das Fishing for Compliments oder was? Ja, was sind denn das hier für Züge an?
Ja, eine Woche war ich nicht da, deswegen wollte ich nochmal wieder ein bisschen gelobt werden. Ja, für die Guardians ist es jetzt, für die Guardians ist dann jetzt die erste ALCS-Teilnahme seit 2016. Und die Guardians haben ja auch so eine kleine Feel-Good-Story mit ihrem neuen Manager Steven Vogt vor der Saison geholt, mit fast keiner Managing-Erfahrung und jetzt steht man in der ALCS und ich glaube, das hat man auch nicht unbedingt kommen sehen, richtig?
Nee, also wir haben das ja so zur Mitte oder zu Dreiviertel der Saison gesagt, dass die Guardians auf einem sehr hohen Level Baseball spielen und es absolut so unter dem Radar passiert. Ja. Das ging uns ja bei mehreren Teams so, aber die Guardians waren so, sag ich mal, das Top-Team, das keiner wirklich auf dem Zettel hatte und jetzt sind sie in der ALCS und mal gucken. Also wir wollen nicht zu viel teasern. Wir gehen ja gleich noch rüber gegen die Yankees. Aber ja, da waren ja auch ein paar Fragezeichen von mir, die ich da mal in den Raum geworfen habe, weil die ja noch ein relativ unerfahrenes Postseason-Roster haben, wenn ich das richtig im Blick habe. Und sie haben quasi ihre Feuertaufe direkt bestanden, würde ich sagen, weil ich finde es unangenehmer, als Favorit in eine Serie zu gehen, die dann noch in Game 5 landet und dazu bestehen, als wenn man als klarer Außenseiter einfach überrascht. Also da ist der Erwartungsdruck ein ganz anderer. Und für mich Guardians eine Top-Saison gespielt bisher.
Und das aus Sicht der Guardians dann auch noch gegen die Detroit Tigers, die ja eigentlich abgeschrieben waren und dann jetzt eigentlich so seit Anfang September dauerhaft im Postseason-Modus waren. Also jedes Spiel war gefühlt schon für die ein Do-or-Die. Das heißt, die waren vielleicht, eigentlich hätten sie routinierter sein können für dieses Spiel 5, aber Guardians haben gezeigt, dass sie einfach ein abgezocktes Team sind und deswegen stehen sie dort, wo sie aktuell stehen und dafür kann man eigentlich nicht genug Credit geben.
Eben, ja, du musst ja auch mal bedenken, also ich finde die Situation auch, die darf man in Game 5 gar nicht unterschätzen, weil für die Guardians hängt diese, also für die Tigers natürlich auch irgendwo, aber nicht so, aber für die Guardians hängt die ganze Saison an diesem Game 5 ab. Hätten sie das verloren, hätte jeder gesagt, ja, die haben sich richtig zum Otto gemacht mit Homefield Advantage gegen die Tigers, die eigentlich gar nichts in den Playoffs, böse gesagt, zu suchen haben. So. Und dann wäre diese ganze gute Saison der Guardians einfach an diesem einen Spiel gemessen worden.
Ja. Ja. Die darum, Geschichte wird meistens von hinten nach vorne erzählt, ne?
Ja. Oh, heute philosophisch.
Philosophisch, definitiv. Was man in London so macht. Ich bin da ein bisschen in die Kultur eingetaucht.
Okay. Da bin ich gespannt, was uns noch so erwartet. Gegen wen spielen die Guardians denn in der ALCS?
Sie werden auf die New York Yankees treffen und damit trifft Team 1 auf Team 2 letzten Endes. Also wenn man so möchte, die am besten oder am stärksten in der Regular Season performt haben, treffen dann auch in der ALCS aufeinander. Die Yankees hatten es ja mit den Kansas City Royals zu tun. Ja, das war eigentlich die zweite Feel-Good-Story aus der American League. Spiel 1 ging mit 6-5 an die Yankees, Spiel 2 mit 4-2 dann an die Royals, dann ging die Serie rüber nach Kansas und dort haben dann die Yankees Spiel 3 mit 3-2 gewonnen und das erste Matchballspiel dann mit 3-1 ebenfalls für sich entscheiden können. Ja, Spiel 3 war eigentlich genauso wie Spiel 1 und 2, wie ich es gerade mit den Ergebnissen schon gesagt habe, eine recht relativ enge Kiste. Schlussendlich war es dann John Carlos Stanton, der mit seinem Solo-Homerun im 8. Inning die Entscheidung zum 3-2 brachte. Und dann, genau, Spiel 4 war ja dann das erste Matchballspiel für die Yankees, war definitiv dann nichts für die für schwache Nerven, war wieder verdammt eng gewesen. Die Yankees konnten sich dann aber auf Garrett Cole in Bestform verlassen, der in 7 Innings nur einen Run insgesamt zuließ. Yankees gingen durch Sotos RBI-Single, Torres RBI-Single und Stantons RBI-Single im 1., 5. und 6. Inning mit 3-0 in Führung. Pasquantinos RBI-Double für die Royals brachte dann aber nichts mehr. Und ja, damit ist diese Feel-Good-Story der Royals vorbei, die nach einer 100-plus-Niederlagen-Serie sich bis in die American League Divisional Series gekämpft haben und dabei vorher die Orioles per Sweep ausgeschaltet haben. Orioles hätte, glaube ich, auch jeder vermutet, dass die in der Divisional Series einziehen, aber da waren die Royals dann in dem Fall zu stark und die Yankees haben in der Serie gezeigt, wo es in der Postseason drauf ankommt. Du musst halt diese knappen Spiele gewinnen und dabei konnte man sich jederzeit auf die Pitcher, auf die Starting Pitcher, aber auch dann letzten Endes aufs Bullpen verlassen. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich für die Yankees, oder?
Ja, jetzt haben sie eine Stärke gefunden, mit der keiner gerechnet hätte. Ich wollte aber noch was anderes einwerfen. Ich weiß nicht, ob du das so auf dem Schirm hast. Giancarlo Stanton spielt eine für mich sehr, sehr, sehr starke Postseason.
Ich habe es ich glaube, der vorletzten Folge habe ich es irgendwann schon mal gesagt, dass Giancarlo Stanton in der Postseason ein anderer Spieler ist, ein besserer Spieler ist, muss man noch dazu sagen.
Ja, also unfassbar. Er hat sogar eine Stolen Base. Das ist ja für Stanton ist das ja echt eine eindrucksvolle Stat. Aber auch wenn man sich das andere anguckt, Average von 304, OPS 1037, 2 Home Runs, 5 RBIs. Also der Mann ist on fire und irgendwie finde ich, stiehlt er so ein bisschen, auf jeden Fall Judge, the Spotlight, gerade in New York.
Ich glaube, die Yankees-Fans haben wenig dagegen, dass er vielleicht da ein bisschen Licht aus Judge und auch Soto ein bisschen vielleicht herausnimmt. Aber ich habe es, wie gesagt, schon vorher mal oder in der vorletzten Folge gesagt, Giancarlo Stanton hat jetzt in 32 Postseason-Games für die Yankees insgesamt 13 Home Runs, 14 Walks produziert und auch in diesen 32 Spielen eine OPS von über 1009. Also Giancarlo Stanton, der scheint den Druck sehr zu mögen.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über Judge sprechen sollen oder ob wir es in der nächsten Serie machen. Dazu habe ich nämlich gleich nochmal eine Frage an dich. Mal gucken, ob du richtig liegst.
Dann würde ich sagen, nimm das doch mal so ein bisschen als Cliffhanger, bevor wir Richtung National League einmal rübergehen, weil American League Divisional Series haben wir damit abgehakt. Cleveland gewinnt die Serie mit 3-2, die Yankees gewinnen die Serie mit 3-1 und somit heißt es in der ALCS Guardians gegen Yankees, worüber wir dann gleich über die ersten zwei Spiele sprechen werden. Was ist denn in der NLDS passiert? Und starte doch gerne mit der Dodgers-Padres-Serie.
Okay, dann möchte ich mit Phillies gegen Mets beginnen.
Dann die Mets haben sie das Schönere auf, ist auch in Ordnung.
Eben. Die Mets haben sich durchgesetzt und ich weiß nicht, ob du meine Preview gehört hast, beziehungsweise die auch von Lukas in der letzten Folge. Es ist so eingetroffen, wie ich getippt habe. Die Mets haben sich 3-1 durchgesetzt und das ist insgesamt in Game 1 6-2 an die Mets gegangen, in Game 2 7-6 für die Phillies, Game 3 dann im City Field 7-2 für die Mets und der Decider Game 4 im City Field 4-1 für die Mets. Und ich finde, diese ganze Serie, ohne jetzt zu tief in die Mets reinzugehen, hat für mich zu keinem Zeitpunkt irgendwo den Anschein gehabt, als könnten die Phillies das gewinnen. Ich weiß nicht, ob das zu hart ist, aber selbst Game 2, welches die Phillies dann ja 7-6 gewonnen haben, war für mich ein maximal 50-50-Game aus Philly-Sicht. Und die hätten sich auch nicht beschweren können, wenn die Mets sie gesweept hätten. So, also da war ein ganz anderer Vibe auf dem Feld, als dass das über 4 Spiele gehen müsste.
Und ich weiß gar nicht, ob ich das in der vorletzten Folge gesagt habe oder nur dir oder in unsere Gruppe geschrieben habe. Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass die Phillies diese Serie gewinnen, weil die Phillies in den letzten Wochen der Regular Season auch so ein bisschen dahin gedümpelt sind. Also es war nicht mehr so die Dominanz wie zum Anfang der Saison oder bis zum All-Star-Game. Danach waren sie ja ziemlich am Struggeln und die Mets waren halt auf einem ganz anderen Trip unterwegs. Deswegen, also die ganz große Überraschung, dass die Phillies raus sind und das in 4 Spielen, ist es für mich jetzt nicht unbedingt gewesen. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, wir haben das ja in unserer Regular Season Ending Folge so ein bisschen thematisiert, dass die Phillies die Division zwar gewonnen haben, aber gefühlt seit Mai so einen großen Vorsprung haben, dass keiner, weder Atlanta noch die Mets, dem wirklich gefährlich werden konnten. Und die sind zum falschen Zeitpunkt irgendwie abgekühlt, ne? So Mitte August, September waren die Phillies einfach nicht mehr die Phillies, wie man eigentlich erwartet hätte. Und dann waren sie ein klassisches 500er Team. Haben wir, glaube ich, nochmal gesagt. Und ein klassisches 500er Team reicht gegen diese Mets in der Form nicht aus. Und das hat man, finde ich, auch eindeutig gesehen.
Und ein Francisco Lindor, der in Spiel 4 da mal eben wieder die Lebensversicherung war mit seinem Go-Ahead Grand Slam zum 4-1 zum Endstand im 6. Inning. Wieder mal Lindor.
Ja. So, dann kommen wir jetzt endlich zu dem Spiel, auf das du so lange gewartet hast, glaube ich. Die Dodgers haben sich gegen die Padres durchgesetzt. 3-2 am Ende. Ich glaube, wir hatten den, ja, es müsste nach Game 2 haben wir aufgenommen, das heißt, die Serie stand da 1-1. Ich habe gesagt, die Padres, also nach dem 10-2 der Padres, haben die Padres für mich etwas, ja, so ein bisschen im Driver's Seat, sage ich mal, gewirkt. Konnten dann auch Game 3 in San Diego gewinnen, 6-5. Und so wie die Serie bis dahin gelaufen ist, hätte ich auch gesagt, beziehungsweise du ja auch, dass die Padres das Spiel oder die Serie gewinnen werden. Aber die Dodgers darf man nie abschreiben. Game 4 in einem Bullpen-Do-or-Die-Spiel haben die Dodgers 8-0 gegen die Padres gewonnen. Und im abschließenden Decider gewinnen die Dodgers 2-0 zu Hause.
Und ich nehme euch jetzt mal mit, vielleicht in meine Gefühlslage. Also nach dem 7-5 Dodgers, war ich, glaube ich, noch relativ neutral erstmal. Ich war immer die ganze Zeit auf dem Trip, dass die Padres weiterkommen. Nach dem 10-2 waren, glaube ich, so meine ersten Mitteilungen bei dir, das wird definitiv nichts werden. Nach dem 6-5 war eh schon hoffnungslos, weil dir dann ja die Info kam, dass Spiel 4 Dave Roberts gesagt hat, wir machen Bullpen-Game, damit wir beim Spiel 5 ein gutes Starting-Pitching starten können. Und da habe ich gesagt, das ist nicht deren Ernst. Wie können sie, sag ich mal, in einem Do-or-Die-Spiel, wo du gewinnen musst, um überhaupt ein Spiel 5 zu bekommen, ein Bullpen-Game machen? Aber gut, meine vorherige Nachricht war noch immer, Starting-Pitching ist bei den Dodgers gerade richtig bescheiden. Und das Bullpen rettet es eigentlich immer oder weitestgehend. Und du musst halt irgendwie versuchen, das offensiv zu kompensieren. Nur dann war halt genau das Bullpen-Game das Spiel, was den Dodgers irgendwie so ein kleiner Brustlöser gewesen ist.
Ja, das wäre dann, ich weiß gar nicht, ob es der Momentum-Switch war, wenn man so will. Weil ich finde, das 8-0 der Dodgers war in einer, ja, war quasi genauso ein Outlier wie das 10-2 der Padres. Ne? Da ist man irgendwo explodiert offensiv als eine Mannschaft und die andere konnte gar nicht Schritt halten. Ich finde es viel bedenklicher auf die Serie gesehen, dass die Padres Game 5 nicht gewinnen, wenn sie die Dodgers bei 2 Runs halten. Also Yu Darvish, sehr gut gepitcht, keine Frage. Foul
kannst du eben machen.
Also der hat alles in die Waagschale geworfen und ich muss sagen, wenn du gegen die Dodgers gewinnen willst, darum bin ich auch nicht, also was heißt traurig drum, aber wenn du solche Teams schlagen willst und die 2 Runs scoren, dann musst du gewinnen. Sonst hast du auch nichts, so hart es klingt, sonst hast du es auch einfach nicht verdient. So.
Ich glaube, in dem Spiel kam insgesamt ja relativ viel zusammen. Es war ja so ein bisschen, oder auch mit Spiel 4 aus Padres Sicht, so ein bisschen der Kollaps eures Lineups.
Ja, der hat sich ja schon ein bisschen eher angezeichnet. Ne? Ich glaube auch schon in Game 3, was dann der starke Bullpen der Padres wiederum nach Hause geholt hat. Aber ich glaube, am Ende haben wir 23 consecutive Innings ohne Run gehabt. Und so gewinnst du halt keine Serie. Also muss man so ehrlich sein. Darum haben die Dodgers am Ende auch verdient gewonnen.
Und was hältst du so von dem Nachnamen Hernandez?
Machen wir weiter?
Ich frag für Angel Hernandez.
Dachte ich mir schon. Wollen wir noch auf die Umpire-Auswahl in der NLDS oder ALDS zu sprechen kommen?
Und vorher will ich vielleicht noch eben kurz auflösen, warum Nachname Hernandez. Also Kiki und Teoscar Hernandez waren nämlich die jeweiligen Spieler, die die 2 Runs im Abschlussspiel im Game 5 erzielt haben mit den jeweiligen Home Runs. Und bevor du dann vielleicht auf die Umpire nochmal eingehen möchtest, hast du die Home Run Celebration von den beiden gesehen? Das war aber auch schon Bro Code Deluxe.
Ja, darüber kann sich jeder selber eine Meinung machen. Vielleicht hast du das Video ja noch.
Das Video werde ich auf jeden Fall finden. Dann werde ich es online stellen. Aber falls ich es nicht finden sollte, kurzer Teaser. Also sie haben eine Home Run Celebration gemacht und sich mit dem Unterteil ihres Körpers berührt. Sagen wir es mal so.
Ja. Bauchnabel abwärts.
Das ist Dodgers Liebe.
Schön.
Und du hast irgendwann mal die Mentalität im Dodgers Club aus in Frage gestellt.
Ja, jetzt spielen sie ja gegen... jetzt wollen wir da schon reinspringen? Nee, noch nicht, ne?
Nee, ich glaube, wir machen mal so einen kleinen thematischen Cut vielleicht mal, weil wir jetzt ja die Divisional Series so ein bisschen recapped haben. Also Mets haben die Phillies mit 3-1 besiegt und die Dodgers die Padres mit 3-2 besiegt. Das geht runter wie Öl, wenn ich vor allem die zweite Serie so runterlese. Also das heißt, bevor wir gleich auf die Championship Series zu sprechen kommen, genau, lass mal gerne auch so ein paar andere Themen, die sich jetzt auch während der Postseason ergeben haben, beziehungsweise sonst auch im Baseball-Kosmos aufgeteilt sind. Und da ist die eine Sache aufgefallen bezüglich der Umpire.
Ganz genau. Also da habe ich die Statistik gesehen, dass nur 5 von 17 Spielen von Top 20 Umpires gecallt wurden. Man hat 90 zur Verfügung, von den besten 20 wurden nur 5 eingesetzt bei 17 Divisional Series Spielen. Finde ich komisch, muss ich sagen. Finde ich
unverschämt, dass der Angel Hernandez keine Chance gegeben haben.
Ja. Finde ich komisch. Was sagst du zu der Ansetzung?
Ja, es ist wirklich tatsächlich komisch, weil du hast ja, sag ich mal, ein Zahlenwerk und weißt, wer am zuverlässigsten, sag ich mal, callt. Und dann müsste es ja eigentlich ein einfacher sein zu sagen, jo, das sind, sag ich mal, die Top 30, die setzen wir regelmäßig ein und die anderen gehen jetzt halt dann dementsprechend in ihre Pause. Und kommen nächstes Jahr dann ein bisschen verbessert wieder und haben dann die Chance, sich für die Postseason dann sozusagen auch zu qualifizieren. Ich meine, um es, sag ich mal, in den Baseball-Standings runterzubrechen, kann ja jetzt auch theoretisch sein, dass die Chicago White Sox dann letzten Endes in der Postseason mitwischen, weil irgendjemand entschieden hat, ist gut so.
Ja. Hat dann im Endeffekt zu 174 Missed Calls geführt. Das sind ja ein bisschen mehr als 10 pro Spiel.
Spricht das jetzt für Automatic Ball Strike System oder dagegen? Man weiß es nicht, ne? Aber letzten Endes ist, glaube ich, die erste Maßnahme, die die MLB eigentlich treffen sollte, die besten Umpires dann auch für alle Spiele
zur Verfügung
zu stellen. Gerade in dieser Crunch Time, die besten Spiele, die besten Umpires, die besten Spieler. Eigentlich müsste so die Regelung sein.
Ja, darum ein bisschen unverständlich für mich von der Seite aus gesehen.
Weißt du, was auch für mich unverständlich gewesen ist?
Sag mal.
Dass deine San Diego Padres Dodgers-Fans nicht im Stadion haben wollten aus Los Angeles.
Hast du noch ein paar mehr Hintergründe dazu?
Ich habe noch ein paar mehr Hintergründe dafür. Als herauskam, dass die San Diego Padres auf die Los Angeles Dodgers treffen und sich Los Angeles Dodgers-Fan für das Spiel Tickets erwerben wollten, also wirklich Dodgers-Fans, die auch aus Los Angeles und ich glaube der näheren Umgebung kommen, haben dann die Info bekommen, dass die keine Tickets kaufen dürfen, sondern nur Fans letzten Endes, die sich in der Nähe bzw. in und um San Diego wohnhaft befinden, konnten dafür Tickets erwerben. Und so hat man den treuen Dodgers-Fans aus Los Angeles diese Auswärtsserie oder die Auswärtsspiele verwehrt. Das ist nicht fair.
Sollen wir noch ein paar andere Fakten dazu erzählen? Also grundsätzlich finde ich so eine Restriktion auch nicht fair. Aber die Rahmenbedingungen, erstmal Vorverkauf für Season Members, also wie man das hier im Fußball beispielsweise kennt. Dann waren insgesamt 1000 Karten für den freien Verkauf gedacht, der über die Padres, also für den Erstmarkt.
1000. Schon mal bei Preußen Münster.
1000 für den Erstmarkt, der von den Padres verwaltet wird, gedacht. Auf diese 1000 Karten gab es dann diese Restriktion. Das ist dann ungefähr, wie viel Prozent werden das dann sein? 1000, das ist ja dann auf jeden Fall weniger als 1%, meine ich.
Ich rechne es jetzt nicht aus, aber ja, wie viel passt?
Also minimal, ich will mich da auch nicht festlegen, also minimales Kartenkontingent, über das wir hier sprechen. Und der Zweitmarkt von Ticketmaster hatte ja diese Restriktion nicht mehr, weil dann ja Karten über Dritte verkauft werden, wenn ich richtig informiert bin. Darum ist es natürlich für den Erstmarkt irgendwie unfair, weil man die Karten nicht zu dem regulären Preis kaufen kann. Und bei Ticketmaster ist das ja, können die Preise irgendwie ein bisschen selbstständig festgelegt werden in Amerika. Ich weiß nicht, ob man so ein großes Bohai um knapp 1000, also es waren, glaube ich, noch nicht mal tatsächlich 1000 Karten hätte machen müssen. Grundsätzlich ist da, glaube ich, das Problem, dass es jetzt nicht so wie hier in den Sportarten bekannt, dass es so Auswärtskontingente gibt oder so.
Das wäre jetzt der Vorschlag eigentlich gewesen, weil bei 1000 Tickets, dann ist es sag ich mal, egal, ob jetzt 1000 Dodgers-Fans mehr oder weniger halt im Stadion sind, dann kann ich es sogar noch verstehen, dass man das dann einrichtet, aber eigentlich, und ich denke, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, gerade bei solchen Spielen in der Postseason, in der Regular Season wird das ja gar kein Problem sein, aber gerade in der Postseason sollte es eigentlich ein gewisses Kontingent für Fans der Auswärtsfans geben.
Ja, finde ich auch. Finde ich. Also verstehe ich auch nicht, warum nicht. Dass sie das dann jetzt so auf diesen ersten freien Verkauf gemacht haben, kann man finden, wie man will, finde ich jetzt auch nicht so pralle. Aber so war es dann halt. Ne? Ich finde nur, eine grundsätzliche Debatte hat das bei den Zahlen und bei den Rahmenbedingungen nicht verdient, so, weil es einfach zu klein ist. Ne?
Das stimmt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber wir fordern Auswärtskontingente in Amerika für Gästefans aus Deutschland heraus.
Bei der Postseason, weil bei der Regular Season kriegt man fast immer ein Ticket.
Das sollte nicht ganz so schwer im Normalfall sein. Wobei es da ja auch Unterschiede gibt, aber das vielleicht irgendwann nochmal in einem Saison-Recap, wie die Zuschauerzahlen in den einzelnen Stadien so gewesen sind. Aber wo wir gerade bei fair sind und wo wir gleich eventuell dann noch zur Championship Series rübergehen. Championship Series Format. 2 Heimspiele zu Beginn für das besser platzierte Team, dann 3 Auswärtsspiele und dann gegebenenfalls nochmal wieder 2 Heimspiele. Was hältst du davon?
Ja, wir haben ja schon selber mal drüber gesprochen, als die Championship Series gestartet sind. Ich sehe jetzt so grundsätzlich gar nicht so den starken Heimvorteil da, auch wenn man dann die Zweier-Serie als bessere Mannschaft zu Hause hat. Aber dann kann die Serie halt unter Umständen auch vorbei sein, ne? Also gehen wir, du musst ja als schwächeres Team nur ein von den beiden ersten Auswärtsspielen klauen und kannst es dann zu Hause dicht machen.
Ja.
Das finde ich, also da sehe ich das irgendwie nicht so ganz. Was meinst du denn?
Also ich finde 2-3-2 auch nicht wirklich ausgeglichen und fair und tendenziell vielleicht wirklich sogar eher für den Vorteil des schwächer platzierten Teams. Also wir nehmen jetzt beispielsweise, greifen wir vielleicht so jetzt gerade ein bisschen vor. Ich meine, auch wenn ihr die Folge hört, wisst ihr, wie es eigentlich in den Serien steht. Aber jetzt zum Beispiel bei der Dodgers-Mets-Serie, wo wir es gerade aktuell ein 1-1 in der Serie haben. Jetzt geht die Serie nach New York rüber. Und jetzt haben die Mets 3 Heimspiele zu Hause und wir haben gesehen, das City Field, das brennt aber sowas von. Und da kann es für jeden Gegner ungemütlich werden. Das wird jetzt richtig ungemütlich für die Dodgers, weil du weißt, theoretisch kannst du nach Hause fliegen und ja, letzten Endes ist die Saison für dich vorbei und hattest weniger Heimspiele in dieser Serie, obwohl du das besser platzierte Team gewesen bist. Also ich finde diese 2-3-2 finde ich definitiv nicht fair. Klar, die Dodgers brauchen jetzt nur einen Sieg im City Field, damit die Serie auch wieder rübergeht. Dann hast du direkt natürlich im heimischen Dodger Stadium die Chance, die Serie zu beenden. Aber lass die Mets gewinnen, das erste Spiel, lass sie das zweite Spiel gewinnen. Dann kannst du dir vorstellen, was in einem Matchballspiel für die Mets im City Field los ist.
Ja, eben. Also ich bin da ganz bei dir. Ich muss auch sagen, ich verstehe die Logik nicht so ganz dahinter, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Heimteam immer gewinnt, dann hat das schwächere Team zuerst den Decider.
Stimmt, auch das ist richtig. Zwar auswärts dann, aber...
Ja, aber trotzdem. Also finde ich schwierig. Ich wüsste jetzt aber auch keinen... Ich habe dir ja geschrieben bei WhatsApp, glaube ich, dass ich 2-2-1-1-1 gar nicht schlecht finde.
Ich hatte ja kurz nochmal erst überlegt, dass genau andersherum 3-2-2. Aber gut, klar, wenn du 3 Heimspiele, ist es auch, finde ich, tatsächlich selber ein zu großer Heimvorteil, den du dann generierst letzten Endes.
Ja.
Deswegen, ich finde deinen Vorschlag mit 2-2
und 3-1.
Ja, das macht 7 dann insgesamt.
Ja.
Finde ich tatsächlich am besten. Also auch... ich hatte ja dann auch tatsächlich die Reisestrapazen oder die Reisezeit dann letzten Endes dir noch als kleinen Kritikpunkt mit reingenannt, aber die reisen so viel. Also von daher sollte das eigentlich auch kein großer Punkt sein. Also 2-2-1-1-1 fände ich auch am fairsten, absolut.
Muss ich sagen.
Ja. Also MLB, bitte macht was dran.
Wir haben immer so viele gute Vorschläge, ne?
Ja. Wir sollten mal eine direkte Leitung zu Rob Manfred haben.
Irgendwann erkennt er unseren Mehrwert.
Ja, dann müssen wir es nur noch auf Englisch übersetzen, aber ich denke, das kriegen wir auch wohl noch gerade so hin.
Ja.
Noch eine abschließende Info, die ist nicht so schön. Das ist, denke ich, auch fast überall hat man es mitbekommen, sogar auf Nicht-Baseball-Seiten, denn in Florida war ja auch ein größerer Hurricane unterwegs gewesen. Und da hat leider das Tropicana Field von den Tampa Bay Rays drunter gelitten, denn das Dach ist, kann man sagen, abgerissen? Wer ist abgerissen? Abgeflogen? Zerstört worden?
Ja. Also und, ich glaube, das Bild haben wir auch geteilt, ne? Oder das Video.
Ja, genau. Und es steht jetzt auch schon fest, dass das Stadion nicht ready sein wird am Opening Day 2024. Also da wird spannend abzuwarten zu sein, wie sich das entwickeln wird, wie die Rays ihre ersten möglichen Heimspiele spielen wird, ob es nur erstmal auswärts sein wird und dass man dann irgendwann fast nur noch Heimspiele hat, das wird ja abzuwarten sein, aber das waren wirklich keine schöne Bilder. Ich meine, auch wenn jetzt da in dem Fall nur ein Dach demoliert worden ist, ich glaube, da geht Menschenleben natürlich vor allem. Und wenn irgendwelche privaten Häuser zerstört worden sind, ist es ein viel, viel größeres Schicksal. Aber nichtsdestotrotz, das sind natürlich keine schönen Bilder.
Definitiv, generell Florida, was man da gesehen hat. Ich glaube jetzt, auch wenn es, weiß ich nicht, wenn es vielleicht ein bisschen unpassend ist, die Experten haben es ja sogar noch schlimmer erwartet, als es dann tatsächlich kam, und da kann man ja eigentlich nur froh drum sein, aber ich finde, also das Ausmaß, was wir jetzt schon gesehen haben, jetzt sei es bei Social Media oder in den Nachrichten, erschreckend.
Absolut. Vorteil ist ja, glaube ich, generell erstmal in der Gegend hast du halt genug Ballparks, sehe ja auch für Spring Training, gut, klar, deutlich weniger Zuschauer passen rein, jetzt in dem Zusammenhang nicht schön, aber das ist, glaube ich, für die Rays jetzt generell nicht so problematisch, dass der Ballpark dann gegebenenfalls deutlich kleiner ist, aber es war auch eine relativ lustige Nachricht darunter. Die Rays könnten jetzt das Lustigste ever machen, um John Fisher und Rob Manfred so ein bisschen den Mittelfinger zu zeigen. Lassen einfach die Heimspiele in Oakland austragen. Leider zu weit weg, gar keine Frage, aber deswegen, ich denke, dass das auch keine Option sein wird. Also ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass man vielleicht in Miami Spiele austragen wird, wenn man doch einen größeren Ballpark haben möchte. Aber ansonsten denke ich ja, wie gesagt, hat man da ja eigentlich genug Möglichkeiten. Gerade wie gesagt, auch für Spring Training ist da ja wirklich, sind ja genug Facilities auf jeden Fall verfügbar.
Ja, definitiv.
Das ist soweit alles, was sonst noch so passiert ist. Bevor wir jetzt zur Postseason wieder übergehen, zur Championship Series. Und wir haben es gerade schon gesagt, die Guardians und die Yankees treffen derzeit aufeinander, sowie die New York Mets und die Los Angeles Dodgers. Und in beiden Serien haben wir auch schon zwei Spiele gespielt. Und du hattest gerade die National League gemacht, deswegen bleibe ich einfach sonst einfach mal bei der American League.
Gerne.
Yankees gegen die Guardians. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, die beiden zweiten besten Teams der Regular Season in der American League treffen in der Championship Series aufeinander. Auf der einen Seite haben wir dort das Big Market Team aus New York, was mal endlich eine World Series wiederholen möchte. Und ja, auf der anderen Seite die Cleveland Guardians, die die gesamte Saison über performt haben, trotzdem irgendwie auch bei uns und auch bei mir so ein bisschen unterm Radar gewesen sind. Und jetzt, wie gesagt, im sogenannten Halbfinale stehen und dort auf die Yankees treffen. Dort allerdings aktuell schon 2-0 zurückliegen. Yankees haben nämlich Spiel 1 mit 5-2 gewonnen. Und die Yankees haben eigentlich genau da angeknüpft, wo sie in der Serie gegen die Royals aufgehört haben, nämlich mit einem starken und soliden Pitching. Carlos Rodon war bereits in World Series Form mit 9 Strikeouts, bei gerade mal 3 Hits und einem Run in insgesamt 6 Innings. Und Juan Soto, ganz geile Saison gespielt, macht in der Postseason jetzt im ersten Spiel direkt einen Leadoff-Home-Run. Tag mit 2-3 beendet, hatten zusätzlich noch einen Walk nehmen können. Und ja, dann noch ein paar Wild Pitches, die von Cantillo von den Guardians produziert worden sind. Und die Yankees gingen dann früh mit 3-0 in Führung. Aaron Judge, Sack Fly, davon hat er irgendwie gerade in dieser Serie schon sehr, sehr viele produziert. Und dann gingen die Yankees sogar noch auf 4-0 voran. Die Guardians kamen dann erst im 6. Inning wieder zurück, als Brian Ruggio seinen ersten Home Run der Postseason abfeuerte. Und ja, Giancarlo Stanton, ja, da haben wir schon über ihn gesprochen. Da ist er wieder, hat seinen nächsten Home Run geschlagen zum 5-1. Und Stephen Kwans RBI-Single setzte letzten Endes den Endstand mit 2-5 drauf. Und die Yankees haben, ich finde, sehr, sehr solide das erste Spiel auch direkt gewonnen.
Ja, definitiv. Also ich hätte auch gar nicht mit so einer, ja, mit so einem soliden Game direkt gerechnet, muss ich sagen, weil ich ein bisschen mehr auf die Guardians gehofft habe, beziehungsweise dass die es ein bisschen ausgeglichener gestalten.
Ja, also Konstanz ist irgendwie bei den Yankees, also ich verbinde die Yankees nicht unbedingt mit Konstanz, deswegen wundert mich, dass die gerade in der Postseason gerade sehr, sehr solide unterwegs sind, und das ist gefährlich, aus Dodgers Sicht jetzt gesehen, für eine mögliche World Series. Aber das müssten die Dodgers natürlich selber erstmal schauen. Aber da kommst du ja gleich dann nochmal drauf zu sprechen. Spiel 2 ist dann ja heute Nacht ausgetragen worden, von Dienstag auf Mittwoch. Und ja, es klingt jetzt hart, wenn man das sagt, aber es war bisher eines der unschönsten Spiele der Postseason. Nicht, weil nicht ereignisreich, sondern einfach, weil super viele Fehler passiert sind, was zu den ganzen Runs geführt hatte. Viele Wild Pitches hatten wir, viele Walks hatten wir dabei. Gerrit Cole für die Yankees mit insgesamt 4 Walks. Die Guardians haben 11 Runner auf Base gelassen, zweimal direkt hintereinander sogar die geladenen Bases ungenutzt stehen gelassen. Aber Aaron Judge ist endlich in der Postseason aufgewacht und er hat seinen ersten Home Run geschlagen. Und das kann man sich irgendwie nicht großartig oder kann man sich fast nicht vorstellen, dass es insgesamt ja 5 Spiele gebraucht hat, bis er seinen ersten Home Run in der Postseason geschlagen hat.
In welchem, war es im ersten oder im zweiten Spiel, wo Soto gewalkt wird, damit Judge schlägt?
Das war heute Nacht.
Das war im zweiten, ne?
Ja. Im zweiten, und dann hatte Aaron Judge, aber das war dann nicht der Home Run, weil dann wäre es ein Grand Slam gewesen tatsächlich. Es war dann, in dem Fall hatte Aaron Judge einen Sackfly geschlagen und das war nämlich dann das 3-0 für die Yankees in dem Fall. Aber das war schon sehr wild.
Ja, überleg dir das mal, wenn ich dir das während der Regular Season gesagt hätte, man walkt den Hitter vor Judge, damit Judge bei Bases Loaded schlagen darf.
Der Typ mit den meisten Home Runs aus der Regular Season.
Also verrückt. Absolut verrückt.
Vielleicht hat ihn das nämlich auch so ein bisschen gewurmt, kann vielleicht sein, weil dann hat er nämlich, das Ganze war im, ich glaube, dritten oder vierten Inning irgendwo so dort. Und im siebten Inning hat er dann seinen ersten Home Run nämlich geschlagen und dann wurde es nämlich ausgebaut auf 6-2. Und Ramirez für die Guardians hat das Ganze dann im 9. Inning bei 2 Outs noch ein bisschen verkürzen können auf 6-3, aber das war dann auch wirklich nur noch Ergebniskosmetik, weil die Yankees haben, wie gesagt, die ersten beiden Spiele im Yankee Stadium sehr, sehr souverän gewonnen. Aber Spiel 2, wie gesagt, 11 Runner haben die Guardians auf Base gelassen. Das hätte halt auch natürlich anders ausgehen können, aber die Yankees beide Spiele gewonnen und jetzt geht es dann für insgesamt 3 Spiele, vielleicht aber auch nur 2, dann nach Cleveland.
Ich würde gerne noch, ich habe das ja am Anfang mal gesagt, ich würde gerne noch mal eine Sache zu Aaron Judge fragen. Wir haben ja gerade gesagt, dass der Walk von Soto zum Schlagen von Judge geführt hat und dass das ja eigentlich eine, ja, mindestens kuriose Entscheidung des Managers von Cleveland war. Vielleicht war sie doch gar nicht so kurios, wenn man sich jetzt die Statistiken anguckt. Was glaubst du denn, was Aaron Judge ein Betting Average hat in der Postseason? Was schätzt du denn jetzt
einfach 24er mal? Postseason, oder?
Ja.
Ist es unter 200?
Ja.
137.
Ha, nicht ganz so schwach. 167er Betting Average.
Im Vergleich zur Saison?
Die Saison kann ich dir sofort sagen, eine Sekunde, da hatte er eine 322er Average, also mal kurz halbiert.
Das Schöne ist ja zumindest für die Yankees, dass zum Beispiel Giancarlo Stanton das Ganze aufbauen kann derzeit, sprich fürs Line-Up.
Ja, sonst wäre es auch echt ein bisschen eng geworden für die Yankees, glaube ich, wenn Judge jetzt gerade so in dem größten Moment so wegbricht.
Absolut. Was ich aber vielleicht jetzt auch mal an dich an Frage stellen möchte, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, die Guardians wechseln sehr, sehr schnell ihre Starting Pitcher. Ja. Tyler Bubé im Spiel 1 muss es, glaube ich, gewesen sein. Ja, Spiel 2 ist es gewesen. Wurde nach 1,1 Innings schon direkt vom Mount genommen worden. Ich glaube, im ersten Spiel haben die Guardians Cantillo auch nach 2 Innings schon direkt vom Mount genommen. Siehst du da eine Strategie hinter?
Ja, also wenn ich da an das Bullpen-Game der Dodgers zurückdenke gegen die Padres, ist es extrem schwer, sich für die Hitter auf diese ganzen unterschiedlichen Pitching-Stile einzustellen. Und das könnte natürlich ein Ansatz sein gegen dieses starke Roster der Yankees. Ich glaube jetzt aber so als kleine Preview schon mal, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass der Starting Pitcher, der ja Matthew Boyd höchstwahrscheinlich sein wird, dass der mal, boah, ich weiß es nicht, mal so ins vierte, fünfte Inning kommt, damit dann der starke Bullpen der Guardians übernehmen kann. Also ich glaube, das ist so eine, ja, so ein wichtiger Punkt, den die Guardians mal ins Auge fassen sollten.
Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, Spiel 3 könnte Matthew Boyd für die Guardians starten. Bei den Yankees steht schon fest, Clark Schmidt wird das Ganze machen. Clark Schmidt hat ein Spiel bisher in der Postseason gespielt, 4,2 Innings, 4 Hits, 2 Runs zugelassen bei 4 Strikeouts, in dem Fall gegen die Royals, und Boyd insgesamt schon mit 2 Spielen gegen die Tigers in der Postseason, wobei er dort keinen Run zugelassen hat und insgesamt 10 Strikeouts verbuchte. Dabei sah er wirklich sehr, sehr gut aus. Für mich, auch da vielleicht so eine kleine Preview, wäre dieses Pitching-Matchup ein Vorteil für die Guardians. Sieg zu Hause für die Guardians wäre natürlich verdammt wichtig, um nicht den Yankees dann die Möglichkeit zu geben, auf 13-0 davonzuziehen, den ersten Matchball direkt zu haben und dann ganz entspannt, aber dieser Serie ein bisschen entspannt anzugehen und nicht mehr so viel Druck zu haben im Vergleich zu den Guardians. Spiel 4 wäre dann Luis Gil von, sprechen wir eigentlich Gil oder Gil aus? Schwierig, ne?
Gil, glaube ich.
Gil. Ja. Luis Gil wäre sein erstes Spiel in der Postseason. Ist, finde ich, in der Regular Season zum Anfang gut gestartet, dann ein bisschen schwächer geworden. Von daher wird abzuwarten, wie er dann im Spiel 4 für die Yankees abliefern würde. Aber aktuell, wie gesagt, sieht es so ein bisschen danach aus, dass die Guardians sehr, sehr viele Wechsel haben. Und das ist natürlich dann auch fraglich, wie das dann in den nächsten Spielen weitergeht. Aber das Bullpen der Guardians ist jetzt nicht das Allerschlechteste.
Ja, ich bin ehrlich gesagt auf Matthew Boyd gespannt. Ich meine, der hat auch den Decider gegen die Tigers gepitcht, ne? Also gegen Tarik Skubal. Und ich finde, Boyd hat sehr, sehr stark gewirkt. Du hast es ja gerade gesagt, er sah sehr, sehr gut aus. Und ich finde, er ist jetzt in dem Pitching-Duell ist er für mich klar vorne gegen Clark Schmidt. Und das ist für mich auch so ein Duell. Wenn du im Pitching klar favorisiert bist, dann musst du diese Duelle auch gewinnen. So, das ist meine Herangehensweise dabei. Und da wird es sehr, sehr wichtig für die Guardians werden. Aber ich bin ein bisschen überrascht, also was heißt überrascht? Du hast ja gerade gesagt, dass Luis Gil ein wenig abgekühlt ist in der Regular Season, aber ich hätte eher mit einem Postseason-Einsatz von ihm gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich auch, wenn er dann auf den Mount geht, weil ich mag ihn, ich gucke ihm gerne zu beim Pitchen.
Definitiv, also mich wundert es auch, dass er bisher noch keinen Einsatz hatte, aber vielleicht spart man ihn sich für den passenden Moment auf und gibt ihm da die Chance, eventuell die Serie oder beziehungsweise den Einzug in die World Series dann fix zu machen. Wäre möglich, wenn die Yankees Spiel 3 gewinnen, das morgen Abend um 23 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird. Morgen Abend bedeutet Mittwochabend, Donnerstagabend.
Ja, sehr, sehr guter Hint.
ALCS, Cleveland Guardians, New York Yankees, 2-0 Yankees, Serie geht nach Cleveland rüber. Dein Tipp werden wir auf Seiten der American League in der World Series sehen. Und wir sind so verdammt nah an der World Series und auch am Ende der Saison, dass es schon irgendwie wieder traurig ist. Aber ich möchte trotzdem deinen Tipp wissen.
Yankees in 5.
Yankees in 5. Das würde bedeuten, die Serie wird in Cleveland beendet. Und dem Tipp schließe ich mich tatsächlich an. Ich sehe auch tatsächlich Spiel 3 in Händen der Cleveland Guardians. Aber Spiel 4 und Spiel 5 geht dann meiner Meinung nach auch an die Yankees. Das heißt, die New York Yankees werden wir einmal wieder nach langer, langer Zeit in der World Series sehen.
Ich glaube 2009, das letzte Mal.
Und das bei so einer großen Franchise. Dabei rennt doch jeder mit der Cappy rum.
Jeder ist gefühlt Yankees-Fan, ne?
Kann man nicht sagen, es sind Erfolgsfans im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Wer könnte denn den Weg aus der National League angehen? Nimm uns da doch mal in die ersten 2 Spiele mit.
Also unabhängig davon, bevor ich jetzt in die ersten beiden Spiele gehe, gehen wir mal davon aus, dass wir richtig tippen in der American League. Beide Teams in der National League was Einzigartiges für die World Series mitzubringen, oder? Also
ja.
Dodgers versus Yankees, East Coast versus West Coast. Ich glaube, der Clash der beiden größten Baseball-Teams in Amerika
wird. Das ist episch, ja.
Ja, ist episch. Aber mindestens genauso episch ist es, wenn die Mets die Subway Series in die World Series, also die World Series eher in die Subway Series verwandeln und wir das Battle of New York in der World Series hätten. Ich glaube, da explodieren auch die Zuschauerzahlen in der MLB.
Definitiv, also egal, du hast vollkommen richtig gesagt, egal wer aus der National League einzieht, wenn es wirklich die Yankees machen, das, da wird eine Stimmung in dem Ballpark sein, das sowieso, aber auch medial wird das Ganze so hochgepauscht werden, weil, wie gesagt, egal welches Battle wir dort haben, es ist eine geile Story dann.
Ja, wobei ich ja finde, und das habe ich dir ja schon oft gesagt, dass die National League in ihrem Playoff-Matchups so weit für mich vor der American League waren, dass es da schon medial, ich glaube, ich habe die Zahlen, ich meine, du hast auch was dazu gepostet, 8,5 Millionen Mets versus Dodgers jetzt, ne? Ja. Ist auch ein neuer Rekord. Ich glaube, das sind einfach Teams, die Zuschauer anziehen gerade, vor allem zum einen mit dem Namen und zum anderen, wie sie gerade performen. Und jetzt gehe ich in die Spiele rein, weil wir jetzt auch schon wieder eine Stunde quatschen. Das erste Spiel hat dir bestimmt gute Laune bereitet, ne? Das haben die Dodgers nämlich 9-0 gewonnen mit einem furiosen Jack Flaherty.
Das war schön, ja. Das war noch ein schöner Tag.
Das war noch schön. Verwunderlich aber ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hattest, 9 Runs der Dodgers ohne eigenen Home Run.
Ja, ungewöhnlich für Dodgers.
Ja, weil sie ja doch die Power eigentlich mitbringen im Lineup, aber das war dann gutes Contact und Situational Hitting. Angefüllt von Mookie Betts.
Sorry, wenn ich dir vielleicht eben ins Wort falle. Ungewöhnlich gerne. Oft haben die Dodgers gebuntet.
Ja.
Und sehr das ungewöhnlich oft.
Ja. Aber da steckt vielleicht ein Plan dahinter, ne?
Ja, den hätte man schon mal eher rausholen können.
Vielleicht haben sie ja da irgendwo in der defensiven Aufstellung irgendwo einen Angriffspunkt gesehen, den sie ja noch ausgenutzt haben. Ja, erschwerend hinzu für die Mets war halt auch der Totalausfall von Kodai Senga. 1,1 Innings pitched, 3 earned runs und kein Strikeout, der das Spiel dann für die Mets schnell zu einem Early Bullpen Game gemacht hat. Was, glaube ich, nicht so in der Planung war. Also Senga, wenn man sich seinen Start gegen Philly angeguckt hat, hat er ja auch nicht lange gepitcht. Ich glaube, 4 Innings. Es war auch mindestens rocky. Aber ich denke, aus Mets-Sicht hat man da eigentlich mit so einer Workload von 4 Innings Minimum gerechnet. Wurde es dann nicht. Und so musste man schnell ins Bullpen gehen. Und dabei wurden schon Reliever wie Garrett Patterson und Buto genutzt. Die in dem Maße, glaube ich, noch nicht so früh in der Serie genutzt werden sollten, aus Mets-Sicht. Also Game 1, klares Ding für die Dodgers. Und ich finde, damit haben die auch in der Serie so ein bisschen ihren Favoritenstatus bis dahin zementiert.
Ja, und bevor du jetzt gleich auf Spiel 2 gehst, möchte ich nämlich eben einschieben, wenn wir jetzt nämlich noch betrachten aus der Serie, aus der Divisional Series gegen den Padres, Spiel 4 8-0 gewonnen, Spiel 5 2-0 gewonnen und dann das erste Spiel gegen die Mets 9-0 gewonnen. Das waren 33 Innings in Folge, wo die Dodgers keinen Run zugelassen haben. Das war zu dem Zeitpunkt geteilter Rekord und es fehlte nur noch ein Inning und man hätte alleine den Rekord, der, ich glaube, seit 1928 oder so bestand. Und das ist leider eine Überleitung für dich an Spiel 2.
Ja, wobei ich noch ganz kurz bei Spiel 1 bleiben möchte. Ich weiß nicht, also Flaherty hat sondergleichen gepitcht, finde ich. Ja, und bei ihm ist es sowieso so eine, da haben die Dodgers mal eine schöne Feel-Good-Story, weil er ist ja so ein Hometown-Kid, ne, Jack Flaherty. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, nach dem Spiel, wie er seine Mutter in den Arm genommen hat. Hast du die Bilder? Nee, wenn nicht, ich hab gerade mal geguckt bei Insta, ich habe mir sie abgespeichert. Ich schicke sie dir und dann kannst du sie mal reinhauen bei Instagram. Was ich nämlich noch sehr, ja, was heißt kurioser finde, aber die Ausstattung, mit der ein Pitching-Arm nach 7 Innings runtergekühlt werden muss, in dem Fall bei Flaherty, das ist sondergleichen. Also halt auf der Schulter ein dickes Eispad und hier am Ellbogen. Und dieser ganze Pitching-Arm besteht eigentlich nur aus Kühlung. Und damit nimmt er dann seine Mutter in den Arm und ist so aufgelöst, weil er halt ein LA-Kid ist. Ich glaube, kommt aus Burbank, glaube ich. Eine schöne Story und mal imposant zu sehen, wie die Pitcher einfach ihren Körper regenerieren müssen, damit sie irgendwie ansatzweise ja in der Lage sind zu pitchen auf dem Niveau.
Ja, das kann man eigentlich nicht zu hoch ansetzen. Und leider, dann kommt ja nicht desto trotz häufig doch die Tommy John Surgery zu tragen.
Ja, also dann finde ich nochmal, wenn man das sieht und dann nochmal in Relation dazu setzt, was so eine Short Rest für die Pitcher bedeutet, jetzt gerade in der Postseason etc., dann kriegt man nochmal ein anderes Gefühl dafür. Aber genug geschwafelt von mir, wir gehen in Game 2. Die Mets melden sich zurück in der Serie und irgendwie auch so ein bisschen erwartet. Oder wenn sich ein Team zurückmeldet in so Serien, dann sind es die 24er Mets. Das haben sie gemacht mit einem sehr, sehr guten Sean Manea gegen ein wieder mal Bullpen-Game der Dodgers, das diesmal zum ersten Mal, glaube ich, nicht aufging, ne? In der Postseason.
Das ging gar nicht auf, tatsächlich. Ja. Das hat gegen die Padres besser gefallen.
Ja. Und der größte Unterschied war, die Mets waren ja in Spiel 1 gar nicht auf dem Scoreboard und auch offensiv gefühlt gar nicht auf dem Feld. Und wie kann man das besser ändern? Direkt mit einem Lead-Off-Home-Run von Francisco Lindor.
Und da waren die 33 Scoreless-Innings der Dodgers vorbei.
Ja. Dann folgten 5 Runs im zweiten Inning. Auch hier ein Grand Slam mal wieder der Mets. Ich weiß es nicht, ob es der zweite oder der dritte der Postseason der Mets waren. Geschlagen von Mark Vientos. Wir haben letzte Folge schon ein wenig über ihn gesprochen. Phänomenale Postseason. Gerade für einen Spieler, der eigentlich am Anfang der Saison in der AAA gestartet ist. Der reißt ordentlich was ab. Hier bei dem Grand Slam nochmal quasi das Gegenbeispiel zu dem Yankees Intentional Walk. Lindor wird vor Vientos gewalkt. Vientos darf bei Bases Loaded schlagen und schlägt den Grand Slam.
Da gab es auch das Meme, and I took it personally.
Ja, ich dachte auch, es wäre nur ein Meme, aber das Interview hat er tatsächlich dann eine Sideline gegeben. Ja.
Das macht, glaube ich, wirklich wohl was mit einem, wenn du sozusagen als Schwachstelle im Line-Up dann so ein bisschen ausgemacht wirst, ne? Ja. Der eine kann darunter auftrumpfen, wie jetzt Vientos, der eine kann es auch vielleicht zu persönlich nehmen und will dann zu viel vielleicht auch bei dem At-Bat und was dann sich, sag ich mal, negativ auszahlt, aber leider aus deutscher Sicht hat sich das positiv für die Mets ausgezahlt, aber es war irgendwie erwartbar von dem Mets, dass halt, wie gesagt, offensiv was kommen wird und was kommen musste auch.
Ja. Und für mich auch von Sean Manea wieder ein starkes Outing. Er spielt ja seit September gefühlt oder seit Mitte August einen 1A-Ball. Darum, ich habe es, glaube ich, auch bei Discord mal kurz reingeschrieben. Für mich war das Spiel Game 2 schon fast ein Must-Win für die Mets, weil sie im Pitching einfach mit Manea so viel besser waren als Starter oder als Bullpen-Game, als die Dodgers. Und darum war es extrem wichtig aus Mets-Sicht, da das Spiel zu klauen. Die Dodgers kommen allerdings noch in Schlagdistanz auf 6-3 ran mit einem Homerun von Mancy, können aber nicht mehr wirklich anschließen. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt springe ich wieder in die Padres-Serie gesagt habe. Wenn du so ein Team wie die Dodgers bei 2 oder 3 Runs hältst, dann musst du selber gewinnen. Und das haben die Mets hier gemacht. Und am Ende spielen die Trumpets für LA. Edwin Diaz closed das Game, sogar mit 2 on base und keinem Out. Aber ja, er hatte Eis in den Venen, sag ich mal, und hat das Spiel nach New York gebracht. Und jetzt wandert die Serie auch mit dem Sieg der Mets nach New York. Dort kriegen wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Walker Buehler schon confirmed ist, gegen Luis Severino. Und auch da, heute Nacht, ja. Und auch da muss ich sagen, ohne jetzt zu viel über deine Dodgers reden zu wollen, du hast bestimmt auch was zu teilen. Auch da muss ich sagen, das Pitching-Duell ist für mich auch sehr eindeutig Richtung Mets. Und wenn die Mets einen guten Flow mitnehmen wollen, dann ist es ratsam, wenn sie das Spiel gewinnen und Severino den Mount dominiert. Ja.
Ich gehe tatsächlich, also gerade jetzt im Spiel 2 mit Walker Buehler gegen Severino, gehe ich tatsächlich mit, das Pitching-Duell ist klar auf Seite, oder nicht klar, ist auf jeden Fall auf Seiten der Mets, definitiv. Und das ist das, was ich dir auch irgendwann mal geschrieben hatte. Letzten Endes musst du eigentlich aus Dodgers Sicht hoffen, dass das Line-Up die Defizite im Starting-Pitching übertrumpft zu Beginn. Das Bullpen regelt eigentlich den Rest, um das so ein bisschen, sag ich mal, dann noch im Rahmen zu halten. Aber du musst am Anfang eigentlich schon mit der Offensive aus dem Dodgers Line-Up so ein bisschen vielleicht die Defizite teilweise im Pitching ein bisschen versuchen auszugleichen. Und jetzt klar, die letzten Spiele aus Dodgers Sicht waren im Starting-Pitching wirklich sehr, sehr gut, gar keine Frage, mit Ausnahme jetzt Spiel 2 gegen die Mets. Ich bin sehr gespannt, in Spiel 4 wäre das dann, wird Yamamoto wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob er auch schon confirmed ist, aber Yamamoto wieder pitchen. Wenn er an die Leistung aus dem Spiel 5 anknüpfen kann, dann ist es mir eigentlich gefühlt fast egal, wer auf Mets-Seite pitchen wird, weil dann sehe ich das Lineup der Dodgers in der Lage, auch die Mets dann zu schlagen, wenn du halt einen guten Starting-Pitcher in dem Fall dann hast. Aber wie gesagt, Walker Buehler hat jetzt in der Postseason ein Spiel gespielt, 5 Innings insgesamt. Dort aber keinen einzigen Strikeout gehabt. Also das sah wirklich, zumindest in diesem einen Spiel gegen die Padres, nicht wirklich gut aus. 6 Runs abgegeben. Das war nicht schön.
Du hast jetzt gerade gesagt, jetzt unser letzter Punkt für die Folge, glaube ich. Du hast gesagt, das Line-Up der Dodgers soll das Pitching kaschieren. Wer taucht denn momentan im Line-Up etwas ab? Und damit hätte ja, wohl niemand gerechnet. Das Pendant zu Aaron Judge bei den Dodgers.
Das ist so. Ja. Leider nimmt sich Otani gerade so ein bisschen raus. Vielleicht muss er sich erst noch eingrooven, dass er im Oktober noch Baseball spielen muss. Ich weiß es noch nicht. Spaß beiseite. Da kann man durchaus jetzt mal so langsam die Frage stellen, ist Otani als Leadoff-Hitter aktuell der Richtige?
Ja, die Frage habe ich ja schon mal in der Regular Season aufgeworfen, aber mit einem anderen Hintergrund. Ja. Ob die ganzen Hits von ihm, die ganzen Homeruns von ihm verschenkt sind als Leadoff-Hitter. Jetzt sehen wir es ja genau andersrum. Ich glaube, wenn die Bases empty sind vor ihm, dann ist er 0 für 19.
Ja. Und deswegen, ich habe mir selber auch mal Gedanken gemacht, also vielleicht sollte ich auch mal das Lineup dann aufstellen. Aber ich würde tatsächlich, aktuell würde ich Mookie auf die 1 setzen, Freddy auf die 2, Otani auf die 3 und Teoscar Hernandez auf die 4, weil Teoscar hat auch gut Power in seinen Arm und am Schläger, dass er dann vielleicht idealerweise die 4 Runs holen könnte, aber ich glaube, Shohei aktuell als Leadoff, ich würde ihn dort nicht aufstellen. Das ist gerade nicht zielführend.
Ja, interessanter Ansatz. Ich habe nur gelesen, dass Roberts, der Dodgers, gesagt hat, für ihn ist das keine Option, Otani vom Leadoff-Posten wegzunehmen, weil er Otani so oft wie möglich die Chance geben will, zu schlagen.
Ja gut, klar.
Ist auch ein verständlicher Argument. Ansatz. Ich finde es nur verrückt, dass man, also wahrscheinlich schlägt er heute Nacht 2 Homeruns und weiß nicht, hat 5 RBIs oder so und ist wieder komplett da. Aber so einen Shohei haben wir schon lange nicht mehr gesehen und ich finde das irgendwie ungewöhnlich, dass wir das gerade in der Postseason sehen und vielleicht sieht man auch da, du hast es ja jetzt gerade gesagt, er muss sich erstmal dran gewöhnen, im Oktober Baseball zu spielen. Vielleicht ist auch ein Shohei Ohtani irgendwo nervös oder spürt vermehrt Druck, wenn es in die Postseason jetzt geht.
Ich will es nicht hoffen. Bei Aaron Judge ist es ja zumindest das Gleiche aktuell. Aber ich will vielleicht nochmal eine abschließende Frage stellen, weil wir auch schon gut Zeit hier verstrichen haben. Mir ist jetzt aufgefallen, gerade bei den Spielen in New York, es ist frisch geworden.
Ja.
Jess Chisholm zum Beispiel war, ich glaube, heute Nacht bei seinem At-Bat kam ihm sogar ein bisschen die Tränen, nicht, weil er weinen musste vor Kälte, aber ich kenne es auch, wenn es sehr kalt ist teilweise, dass mir dann so ein bisschen auch die Augen tränen tatsächlich. Und wenn es dann vielleicht auch noch so ein bisschen windig ist. Und wenn jetzt die Dodgers als einziges Team aus der Westküste an die Ostküste reisen müssen, wo es dann per se ein bisschen kälter ist, vielleicht auch schon relativ kalt ist, könnte das vielleicht gerade auch im Pitching nochmal einen negativen Aspekt für die Dodgers sein.
Das kann sein. Das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen, dass wir da ja auch mit Temperaturunterschieden aushalten müssen.
Das ist mir nämlich tatsächlich heute noch mal eben kurz eingefallen. Ich gucke einfach mal gerade parallel, welche Temperaturen wir haben. Wir haben gerade aktuell in Los Angeles 16 Grad, aber es ist auch 9 Uhr. Das geht heute noch hoch bis 23 Grad, also schön angenehm. Und wenn wir jetzt gerade mal in New York gucken, in New York haben wir es aktuell, geht es hoch bis auf 15 Grad. Aber gut, wenn die Spiele halt so irgendwie 20 Uhr, 21 Uhr Ortszeit sind, dann geht es auch mal eben runter wieder auf 9 Grad. Und das könnte vielleicht auch noch mal ein Unterschied sein.
Abschließend, was tippst du?
Was tippe ich? Ich sage, wir gehen in ein Spiel 6. Also die Dodgers bringen die Serie zurück an die Westküste. Und im Spiel 6 machen die Dodgers den Deckel drauf und werden dann das Ost-West-Küsten-Duell der zwei größten Namen im Baseball austragen. Sodass es dann heißen wird, Yankees gegen Dodgers mit Heimvorteil der Dodgers, weil sie den besten Rekord in der Regular Season haben. Und dann werden wir Shohei Ohtani, die Commissioner's Trophy in den Dodgers-Himmel heben sehen.
Jetzt bist du aber schon sehr weit vorausgeprescht. Die World Series, die können wir nächste Woche previewen. Aber ich sehe da, oh, ich muss dagegen halten, ne? Ich sehe da die Mets, ich gehe mit Spiel 6 mit, aber ich sage, die Mets gewinnen in 6.
Ich will es tatsächlich nicht hoffen. Aber die Mets haben gezeigt, dass mit ihnen auf jeden Fall zu rechnen ist. Das Einzige, was ich nur sagen kann.
It's time for Dodger Baseball.
Und
Ja, das jetzt erstmal 3 Spiele nicht hintereinander.
damit wünschen wir euch eine schöne Championship Series Time. Die letzten Spiele beziehungsweise letzten vier möglich, 5 Spiele könnten noch insgesamt ausgetragen werden in der Championship Series. Schaut es euch an, kommt auf unseren Discord-Channel, worüber wir mehrfach jetzt gesprochen haben, tauscht euch da mit anderen aus, quatscht mit uns über die Spiele und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir wissen, wer es in die World Series geschafft hat. Wir wünschen eine schöne Woche, haut rein, bis dahin. Tschö.